Ram-a-lam,
ding dong,
ram-a-lam,
ding ding dong,
ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und ich habe mich mit dem deutschen Rekordhalter über die 50 Meter Kraul auf der Langbahn, dem Olympiateilnehmer 2016 in Rio, unterhalten, der in seiner ersten ESL-Saison unterwegs ist. Und zwar begrüße ich heute Damian Wierling von den New York Breakers. Damian hat jetzt die ersten zwei Matches mit den Breakers hinter sich und hat sich eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit genommen, mit mir über das Leben in Budapest in der Bubble zu sprechen, darüber, wie ist er überhaupt zum Team gekommen, zu den Breakers, wie läuft das Recruiting ab, wie laufen die Aufnahmeverfahren ab, was bedeutet das, ein Mitglied der ISL, der Breakers zu sein, welche Vorteile bringt das mit sich und was macht dieses tägliche Wettkampftraining mit seinem Körper. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung, deswegen steigen wir relativ mittendrin im Gespräch ein. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Damian im Einzelzimmer untergebracht ist, so wie alle anderen Sportler auch, und das eigentlich ganz gut passt zum Einzelgänger-Schwimmen. Von daher ist er relativ froh, dass er dort seinen eigenen Tagesrhythmus haben kann, denn der ist schwierig beizubehalten. Auch darauf kommen wir in dem Gespräch zurück. Und bevor ich noch mehr davon wegnehme, wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den folgenden Minuten mit Damian Wierling und seinen Berichten aus der Schwimmbubble in Budapest auf der Margareteninsel.
Ja, das Einzelleben als Schwimmer, ja, die eigenen Routinen, das glaube ich dir. Bist du denn zufrieden, wie die ersten zwei Matches gelaufen sind? Warst du ja zweimal in der
Stadt? Nein, das nicht. Jeweils? Genau. Nee, damit kann ich leider nicht ganz zufrieden sein. Nee. Das ist jetzt die Zeiten waren jetzt nicht so das, was ich mir erwartet hatte. Ich wollte auf jeden Fall schon ein bisschen schneller schwimmen. Wir sind auch hinten so als Team gesehen, haben wir richtig starke Einzelleute. Wir haben Marco, der echt phänomenal einen wegschwimmt. Dann haben wir auch Abby Wood, die schwimmt auf 400 Lagen, 200 Lagen, ist die super stark unterwegs. Also wir haben viele Leute, die richtig, richtig stark sind, und wir haben halt so auf 100 Kraul so ein bisschen die Schwächen eigentlich, so ein bisschen unseres Teams. Und das bekommen wir halt in der Staffel immer besonders auch zu spüren, weil da auch die doppelten Punkte vergeben werden für die Staffeln.
Ja.
Und da hätte ich halt gehofft, dass ich da noch ein bisschen mehr uns auch noch reinreißen, also nach unten reißen kann, zeitentechnisch gesehen. Habe ich jetzt ein bisschen, nervt mich jetzt schon ein bisschen an, aber ich versuche es nochmal auf jeden Fall. Wir haben ja noch zwei Matches, die jetzt kommen, jetzt noch ein bisschen weiter zu holen und dann hoffentlich dann noch mal ein bisschen schneller schwimmen zu können.
Hat das was mit dem Trainingsrückstand vielleicht zu tun jetzt aus der Corona? Also es war ich finde die Spanne, die in den Leistungen ist, ist riesig. Also einige scheinen quasi fast gar nicht trainiert zu haben jetzt in der ganzen Pandemiezeit, und bei anderen wiederum ist es irgendwie kaum zu sehen. Also bei Maiko war es ja offensichtlich, Lilly King auch ganz vorne mit dabei, sind noch ein paar andere, die da echt Leistungen auf Weltniveau abliefern. Liegt das an den Trainingsbedingungen begründet, die da jetzt waren, oder was meinst du?
Sicherlich, also in den USA war das schon deutlich schwieriger. Ich war jetzt am Anfang in den USA, als das Ganze angefangen hat, war ich ja zwei Wochen in San Diego und habe da mit Marius Kusch und Jakob Heidmann trainiert, die relativ lange für amerikanische Verhältnisse trainieren konnten. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Blake Pironi, der ist in Indiana, der hätte 3 Stunden zum nächsten Schwimmbad fahren müssen. Und also ich glaube, da sind halt schon die Differenzen schon ziemlich groß. Ich kann für meinen Teil eigentlich sagen, dass ich eigentlich ziemlich gut trainieren konnte. Auch jetzt nicht in vollem Umfang, aber das hat eigentlich für mein Trainingspensum an Sprint gereicht. Also ich konnte jeden Tag quasi eine harte Einheit machen. Jetzt gerade weiß ich nicht ganz, woran das liegt. Wir trainieren halt leider ein bisschen wenig auf Kurzbahn auch. Da stelle ich ab und zu schon so ein bisschen Zusammenhang. Jetzt ist natürlich mit der ganzen Reiserei ist ein bisschen schwierig, aber das geht ja genauso jedem hier. Also von daher muss ich jetzt noch ein bisschen raustesten, wo genau das jetzt liegt. Aber ich kann einfach nur gucken, ob ich jetzt für meinen Teil alles richtig mache, einfach locker bleibe, meine Regeneration halt nochmal ein besonderes Augenmerk drauf werfe und dann hoffentlich klappt es.
Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Du sagtest Kurzbahn, also hier in Deutschland jetzt, als du hier warst in Essen, habt ihr ja nur die Langbahn. Aber in Budapest jetzt auf der Insel, ihr seid, wie lange bist du da? 2 Wochen, ne? Oder 3 schon?
Ich bin jetzt 2 Wochen da.
2 Wochen schon da?
Ein bisschen, aber.
Trainingsbecken ist Kurzbahn oder Langbahn bei euch?
Das ist primär Langbahn eigentlich. Also es ist so aufgebaut, dass wir das Wettkampfbecken haben. Das ist zweigeteilt in einmal das Wettkampfbecken und dahinter ist der zweite Teil. Das sieht man ja auch im Fernsehen. Das ist an den Nicht-Match-Tagen geht das auch. Die Matches sind ja auch im Endeffekt, nehmen die ja auch nur circa 4 Stunden die Halle ein, also 5 Stunden die Halle ein. Mhm. Also die Teams nochmal 2 Stunden vor dem Matchbeginn sind wir eigentlich da und 1 Stunde nachher hauen wir dann ab.
Ja.
Also 5 Stunden sind wir halt da, das heißt, der Rest des Tages geht dann auch und dann gibt es noch das 50 Meter Ein- und Ausschwimmbecken direkt in der Halle quasi nebenan. Mhm. Dann gibt es noch den Sprungbecken, da wird aber nicht trainiert. Und dann gibt es noch ein Outdoor-Becken, was die relativ aufwendig mit einer großen Plastik, also so ein riesen Zelt drüber gebaut haben halt und Heizkörpern reingestellt haben.
Okay.
Genau, was dann auch noch benutzt wird und das so das. Und dann gibt es halt so einen riesigen, komplizierten Verlaufsplan, dass das möglichst ausgeglichen ist zwischen allen Teams. Und es sind ja 10 Teams auf diese 2, 3, 4 bis 5 Becken. Das ist ein bisschen... Ja. Ist ein bisschen schwieriger, das durchzublicken.
Okay. Wie muss ich mir denn dieses Campusleben vorstellen jetzt in Budapest auf der Insel? Also ihr seid ja in so einem Bubble-Konzept integriert. Ihr dürft die Bubble für 90 Minuten verlassen, soweit ich das mitgekriegt habe, aber dann auch nur auf der Insel bleiben, also nicht tatsächlich über die Insel hinweg, dass ihr euch in der Stadt mal irgendwie aufhalten könnt groß. Und wie ist da so, also wie ist der Tagesablauf, wie ist der Tagesplan, wie viel Kontakt besteht auch mit zu den anderen Teams, zu den anderen Mannschaften?
Wir haben hier 2 Hotels, die sind komplett für die Veranstaltung angemietet quasi. Mhm. Das verteilt sich dann mit den Teams. Hier sind halt dann dementsprechend 4 Teams und drüben sind 6 Teams oder 5. Weil ich das weiß ich sogar nicht mal ganz genau, weil wir halt eben nicht alle Teams sehen. Wir sind mit Iron sind wir halt zum Teil so ein bisschen, aber die restlichen Teams sehe ich gar nicht. Also Marius, Jakob oder sowas habe ich bisher auch nur ganz selten mal gesehen. Ich glaube sogar einmal nur in der Schwimmhalle und bin ich einmal rübergegangen, haben wir noch einen Kaffee in der Lobby getrunken, das geht dann halt schon. Also so in den Hotels gibt es auch so einen Gang, da kann man sich relativ frei bewegen. Ich war heute Morgen auch schon beim Test, der ist dann auch in einem anderen Hotel, da haben wir so eine kleine Ärzte-Lounge, wo das halt dann stattfindet. Und dann dürfen wir am Tag 90 Minuten raus, wir müssen uns, wenn wir rausgehen, auf so eine Tafel eintragen, unseren Namen einfach, Uhrzeit, und dann dürfen wir raus. Und das ist, diese Insel hier ist eine relativ grüne Insel, das ist eigentlich wie so ein großer Park einfach, kann man sich das vorstellen. Da gibt es auch gar nicht viel drumherum, hier sind sehr viele Läufer, es gibt so eine Tatanbahn einmal komplett um die Insel.
Ja, Tatan,
ja. Deswegen sind sehr viele Läufer hier und dann darf man hier halt eine Runde spazieren gehen. Wenn man eine Runde gelaufen ist, dann kommt man auch nicht auf die 90 Minuten und von daher ist das auch gar nicht irgendwie verlockend, länger draußen zu bleiben. Und das ist halt was wir machen dürfen. Ist jetzt auch bisher noch nicht so schlimm gewesen, weil ich glaube, alle sind jetzt gerade eben noch so im Fokus mit Training, mit allem Möglichen, mit dem Wettkampf und so, dass jetzt gerade, glaube ich, gar nicht so ein großes Verlangen bisher war, mal rauszugehen, die Stadt zu gehen, wenn man es hätte dürfen.
Ja, du sagtest auch in dem Vorkontakt, dass da viel nochmal von der Planung umgeworfen wurde, weil ja das Finale mal ursprünglich in Tokio geplant war, irgendwann im Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist ja jetzt mit nach Budapest verlegt, deswegen ist dieser ganze Wettkampfplan ja deutlich komprimiert worden. Habt ihr überhaupt so einen festen Tagesrhythmus? Das klang nicht so, was du erzählt hast.
Das variiert schon sehr krass mit den Trainingszeiten. Wir hatten das zum Beispiel einmal, hatten wir dann abends Training, also das ist immer so blöckeweise, also das shiftet sich halt immer so durch, so schichtweise halt. Hm. Manchmal ist dann von 7 bis 9.30 Uhr Training und dann ist halt wieder um 2.30 Uhr Training bis 4.30 Uhr. Und dann das so die Frühschicht, dann gibt es eine mittlere Schicht und dann gibt es halt aber noch die späte Schicht, was dann von 12.30 Uhr bis 2.30 Uhr, oder nee, von 12 bis 2 und dann von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Abends, also von 19.30 bis 21.30 Uhr und dann gab es zum Teil dann am nächsten Tag direkt wieder morgens um 7.30 Uhr Training. Das ist dann halt ein bisschen spät. Deswegen ist so ein ganzer Tagesablauf ist da halt nicht drin. Also es ist halt nicht so, dass wir sagen, okay, wir stehen jeden Morgen um die gleiche Zeit auf. Es sei denn, man macht nur eine Einheit am Tag, dann geht das halt schon noch. Dann kann man sich halt immer so legen, nimmt man mal die Nachmittagseinheit. Das habe ich jetzt so in den letzten Tagen gemacht vor dem Wettkampf, um ein bisschen rauszunehmen. Dass ich immer die Nachmittagseinheit einfach genommen habe und dann konnte ich halt immer gleich aufstehen, hatte immer einen festen Rhythmus, wenigstens was das angeht.
Okay. Wie läuft das ab mit dem Training? Also hast du von zu Hause einen Heimtrainingsplan mitgekriegt? Wie viele Coaches sind mit da, die euch betreuen als Mannschaft? Hast du da irgendwie einen festen Ansprechpartner? Seid ihr auch unterteilt in Schwimmarten irgendwie innerhalb des Pools, innerhalb der Trainingsgruppe, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams?
Es ist so, dass wir schon einige Trainer mit dabei haben. Das sind dann vor allen Dingen die Coaches von den Athleten, die kein Englisch können, die dann halt versuchen, so ein bisschen bei der Kommunikation zu helfen, beziehungsweise dass dann gar nicht so die Kommunikation entstehen muss. Wir haben zum Beispiel ein paar Russen dabei, die bekanntlich halt nicht ganz so gute Englischkenntnisse haben, beziehungsweise bis zu gar nicht. Deswegen ist auch ein russischer Trainer dabei, der es halt dann für die coachen kann. Also wir haben, glaube ich, acht Trainer am Beckenrand. Es sind auch 32 Leute und dann ist es halt so ein bisschen unter. Ich habe mir halt versucht, so eine Gruppe hier zu suchen, weil ich dachte, okay, dann könnte ich hier halt ein bisschen mit denen mittrainieren. Das kann man dann ein bisschen auch anpassen. Dann habe ich einen Trainingsplan, der wird dann halt von unserem Headcoach, dem Martin Trujens, und dem Assistant Headcoach quasi, der auch aus seiner Kopenhagen-Zeit als Nationaltrainer war, auch sein Assistent war, die machen dann halt unsere Pläne. Ich bin dann halt mit dem Peter Timmers zusammen. Deswegen habe ich auch die Gruppe gewählt, weil ich dann einfach mit einem anderen starken Kraulsprinter halt einfach zusammen trainieren kann. Das klappt auch sehr gut. Peter ist auch ein sehr ruhiger, lieber Kerl. Und auch als Vize-Olympiasieger kann man da auch sicherlich kann man viel von ihm lernen. Genau, dann haben wir noch zwei, drei und dann erweitert sich die Gruppe manchmal von Tag zu Tag. Also da kommen noch die Mittelstreckler manchmal rein und manchmal wieder raus. Also das ist dann so eine, sind dann so zwei Gruppen, die manchmal zusammengelegt werden. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann hat man noch so ein paar Leute, mit denen man trainieren kann. Ist jetzt besser, als ich jetzt von Nicole einen Plan bekomme und den ich dann alleine irgendwie so stupider durchziehen muss. Ich glaube, das macht dann auch 6 Wochen nicht so viel Spaß.
Nee, das auf keinen Fall. War jetzt eher so in die Richtung gedacht, dass wir, weiß ich nicht, die Trainingssteuerung von zu Hause, also hast du ja eine Vorbereitung aus Essen, aus Deutschland irgendwie mitgebracht. Vielleicht war die Überlegung. Aber du warst ja vorher auch schon mit dem Team. Ich gehe jetzt mal chronografisch ein bisschen zurück in der Geschichte. Ihr hattet ja auch ein kleines Trainingscamp in der Türkei schon abgehalten. Das war in Belek, wenn ich das richtig weiß. Genau. Also dort, wo auch die Energy-Standard-Leute sind. Das war ja irgendwie ein kleineres Team, waren ja 6, 7 Leute, die ihr da wart. Erzähl mal, wie ist das abgelaufen, wie ist das dazu gekommen?
Die wollten einfach so das Team mal zusammenholen und da ging es scheinbar irgendwie, ist ja auch immer so die finanzielle Frage, das hat man halt gar nicht im Blick und das wird halt über die ISL geregelt. Und hat sich das halt ermöglicht gehabt, dass wir da hinfliegen können und da fand ich irgendwie ganz schön, nochmal ein bisschen in die Sonne zu fliegen, weil ich jetzt selber dann auch wenig weg war. Und ich sehr gut auf Sonnentraining reagiere. Und dann wurden halt einfach rumgefragt, wer da drauf Lust hat. Und dann haben halt ein paar gesagt, ja, das machen wir. Ein paar haben gesagt, so, boah, nee, ist uns keine Ahnung zu stressig. Und dann mit hin und zurück. Und 2 Wochen später ging es ja auch schon zur ISL. Ja. Gerade wenn man von weiter weg kommt. Aber naja, ich fand's ganz cool. Und also sehr cool. Und dann haben wir halt einfach zusammen trainiert. Und dann war auch nochmal so ein sprintlastiger Plan. Das war jetzt auch so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen die Idee für dieses Jahr, dass wir halt nochmal deutlich sprintlastiger trainieren und das hat dann ganz gut gepasst mit Michael Andrew, der dann auch so ein bisschen aus seinem Ultra-Short-Race-Pace aus seiner Methodik da ein bisschen rausgekommen ist und auch nochmal mit uns einfach auch mittrainiert hat, sicherlich da auch seine Schwächen gesehen hat.
Wollte ich gerade fragen, wer da bei wem mittrainiert hat?
Ob Michael, genau, also wir, Michael hat dann, also der Martin hat dann auch wieder einen Plan gemacht. Und er hat dann halt so ein bisschen angetestet. Wir haben alles so ein bisschen gemacht. Wir haben auch so ein bisschen Ultra-Short-Race-Pace gemacht. Wir haben auch ein bisschen aerob gearbeitet, was dann aber auch relativ immer mit einem hohen Intensitäts- und Technikfokus ist. Das haben wir so ein bisschen rumgespielt und in den ersten Tagen, bis er dann halt so einen Leitplan hatte. Aber das war eigentlich ganz cool zu sehen, so, wo man da steht. Und nochmal, auch da hatten wir auch halt, da war noch ein Russe da, der halt zeitgleich da war, Andrei Abusov, der auch manchmal mit der NSU mitschwimmt. Und da hatten wir echt 4 Jungs, die dann schön auf 15, 25 Metern sich richtig auch schön gebettelt haben. Das hat natürlich auch echt Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Das ist ja mit das Ziel, auch die Schwimmer zusammenzubringen in gleichen Leistungsstärken. Habe ich das richtig im Kopf, dass du da in Belek das eine Woche zeitiger verlassen hattest als der Rest, weil ja hier in Deutschland noch ein Stützpunktwettkampf in Berlin anstand, oder?
Genau. Ich musste noch, also ich hatte noch die Verpflichtung, so ein bisschen in Berlin noch mitzuschwimmen bei dem Wettkampf, auch nochmal einen Langbahnwettkampf zu machen, was auch nicht schlecht war, nochmal ein bisschen dieses Wettkampffeeling zu schnuppern, bevor man hier jetzt hinkommt. Weil hier waren jetzt viele, die seit Januar gar keinen Wettkampf gemacht haben. Da hatte ich da jetzt schon mal so einen einfachen, sagen wir mal, jetzt vom Kopf her war jetzt keine große Vorbereitung vor, war jetzt kein Druck da, doch mal da einen Wettkampf mitzumachen. Genau, und ich hatte auch eine Klausur, das war eigentlich der ausschlaggebende. Und dann nochmal jetzt eine Klausur noch für die Uni, deswegen bin ich zurückgeflogen.
Der DSV hat sich ja so ein bisschen bedeckt gehalten mit der Reise nach Budapest, also hat jetzt keine klare Empfehlung, aber auch nicht wie bei im Falle von den Australiern, die ja das Verbot gekriegt haben, nach Budapest zu reisen. Ich glaube, bei den Kanadiern gab es auch ein paar Misstöne. Da war es, meine ich, auch nicht wirklich befürwortet vom Verband. Wie ist da so vom DSV die Einschätzung? Kannst du was dazu sagen?
Der DSV, der hat sich da jetzt relativ ruhig gehalten. Das war jetzt schon, also sie haben uns klar die Nicht-Empfehlung gegeben, das zu tun. Sie haben gesagt, wir können das nicht gut heißen, wir können das nicht empfehlen, daraufhin, weil man halt einfach nicht weiß, wie sich das Coronavirus halt einfach entwickelt halt. Ne? Wenn man sich damit infiziert, was dann passieren würde. Was ich auch verstehen kann, ist auch so, ist natürlich auch super schwierig, aber das ist natürlich unser Interesse, dass wir da auch uns um Gottes Willen halt nichts anstecken.
Ja.
Und aufgrund dessen einfach haben sie gesagt, sie können das nicht einschätzen, wie das da gehandhabt wird und deswegen könnte man das einfach nicht empfehlen. Aber aus sportlicher Sicht sei das durchaus sinnvoll, einfach, wenn man das jetzt neutral betrachtet, Rennen zu schwimmen in einem sehr hochklassigen Feld. Also man hat ja wirklich hier ein WM-Olympiateilnehmerfeld, was enorm gut ist. Ne? Und ja. Wo man schon mal die einen oder anderen Wellen schlucken muss, wenn man da zu weit hinten liegt, gerade bei 100 Kraul oder so, wenn man da halt irgendwas falsch macht, ne, dann badet man da schnell in meterhohen Wellen gefühlt.
Ja. Also
aus der Sicht war dann, also aus der sportlichen Sicht wurde das dann befürwortet, aber aus der gesundheitlichen Sicht halt eben. Und es gab halt eben auch kein Verbot, von daher, bin ich hier.
Okay, wobei man dir ja zugute halten muss, dass du zumindest bist nicht langsamer geworden über die vier Staffelstarts. Jetzt war ja mal so mittlere, untere 47. Von daher, so viel Wellen hast du nicht geschluckt. Jetzt ist es ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen zu deinem Engagement hier in New York? Marco ist ja schon das zweite Jahr mit dabei, auch als deutscher Athlet. Hat er da irgendwas mit damit zu tun, dass er gesagt hat, ey, coole Aktion, komm mal mit vorbei oder ein nettes Format? Oder wie läuft so dieses Recruiting-Prozedere ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist noch nicht ganz so, das ist noch ein bisschen schwieriger. Also weil man halt auch relativ spät erst angefangen hat, irgendwelche Coaches zu rekrutieren, die dann meist das Recruitment auch halt machen, also die Head Coaches.
Mhm.
Und dann geht es dann nämlich einfach so drauf los, jetzt gerade mit diesem Solidarity-Programm haben dann alle gesagt, okay, ey, ich probiere es einfach mal, ich schreibe einfach an. Das ist dann halt schon sehr proaktiv passiert, weil die Nachfrage natürlich deutlich größer da ist als die Plätze, die zur Verfügung stehen. Und dadurch gab es halt einen Wust. Und dann hatte der Marius Kusch, hatte mir da extrem geholfen. Der hatte mir gesagt, hey, ich habe hier einige Kontakte aus dem letzten Jahr. Wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Ne? Und da hat er mir einfach ein paar Kontakte gegeben. Dann hatte noch ein anderer Kollege bei den Toronto Titans angefragt, ein amerikanischer Kollege für mich. Und so ging das dann halt hin und her. Und dann hast du halt überall angeschrieben und dann hast du manchmal eine Antwort bekommen, manchmal nicht. Ja. Und bei dem Bracket haben die sich halt eben gemeldet. Dann wurde ich in so einem Vorverfahren quasi. Es gab halt eine Gruppe an Leuten, die fest dabei sind. Klar, Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner, WM-Medaillengewinner. Eine Gruppe, die komplett raus waren. Dann gab es halt so eine Zwischengruppe und da war ich halt dann drin. Und dann wurde halt weiter recruited und gescoutet und am Ende hat es dann für mich gereicht als Staffelschwimmer halt, dass ich jetzt halt eben dabei bin und so bin ich halt rangekommen.
War das von vornherein geplant, dass du nur Staffeln schwimmst oder stand das am Anfang gar nicht fest, was jetzt deine Rolle ist, wie du eingesetzt wirst?
Doch, also das stand immer fest, dass ich wurde halt dann mit der Staffel quasi rekrutiert. Also irgendwo wurde gesagt, okay, du wirst Staffelschwimmen. Es kann sein, dass jemand dich einholt, dass sich jemand einholt und du dann auf der Reservebank landest. Es kann aber auch sein, dass du dich halt nach vorne kämpfst und der einen Einzelstartplatz ergatterst. Das kann halt auch immer noch passieren, das kann in beide Richtungen halt passieren. Das ist halt immer so, das ist ja ganz normal. Man will halt das schnellste Team aufstellen. Wenn man halt nicht 100% fit ist, dann fliegt man halt eben raus.
Ich finde, waren die Breakers mit deine Favoriten oder war dir das relativ egal, welches Team das ist?
Mir war das eigentlich relativ egal. Ich glaube, da tut sich dann im Endeffekt nicht so viel, dadurch, dass das alles sehr, noch sehr, sehr einheitlich geführt wird von, von der ISL über Einkleidung, über alles drumherum. Aber die Breakers, muss man sagen, im Nachhinein ist es sehr, sehr professionell gemacht. Also wir haben ja unsere GM, unsere General Managerin, aber auch unsere Teammanagerin, die macht super viel. Und wir hatten auch jetzt im Vorhinein super viele Infos bekommen. Das war sehr, sehr durchgeplant. Und wenn man das zu anderen Teams jetzt verglichen hätte, zu denen man so ein bisschen Kontakt hatte, dann waren die oft auf dem Trockenen informationstechnisch. Und wir wurden da schon sehr, sehr gut immer mit Informationen versorgt. Und auch hier haben wir eigene Sponsoren für Athleten, die jetzt keine Ausrüstungsverträge haben. Also das ist schon sehr professionell gemacht.
Ja, Funkita hat sich den Breakers angeschlossen, ne, als Ausrüster mit. Und genau, ja. Hast du auch was mitgekriegt? Zwar bei den SwimSwam News, glaube ich, zu lesen, dass die Breakers planen, regelmäßig auch zwei Camps zu eröffnen. Ich glaube, eins in den USA, weiß ich jetzt gerade nicht. Und eins in Europa, wo ähnlich wie zum Energy Standard Team dort die Athleten quasi rund ums Jahr eine Trainingslocation haben, die auch irgendwie abgesichert ist.
Genau, das wird in unserem Team auch, wurde auch besprochen in Teamsitzungen, dass halt eben so ein Team mit so einem Basecamp stattfinden wird. So wie ich das halt jetzt eben gehört hatte, ist das halt doch mehr in Planung in Europa. USA ist halt schon relativ teuer auch, glaube ich. In der San Diego-Region halt auch besonders. Genau, das wird halt dort irgendwann eröffnen. Ich glaube, 1.1. ist da angesetzt.
Ja. Was war für dich der Reiz, an der ESL teilzunehmen? Was war der Hauptbeweggrund?
Das Finanzielle definitiv auch. Also das muss man auch ganz klar sagen, das sind halt, ist halt viel Geld, was hier rumgeht. Das ist halt für selbst als Staffelschwimmer wie mich, kann ich halt hier schon auf ein paar hundert Dollar zurückgreifen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das ist natürlich gerade auf lange Sicht gesehen, wenn ich jetzt irgendwann noch meinen Master machen will, Bachelor machen, Abschluss machen möchte und so weiter, dann ist natürlich ganz gut, da ein bisschen was zu haben auf der Kante. Aber auch einfach diese hohen Rennen, also gerade als Sprinter ist es natürlich super praktisch, wenn man halt so super starke Rennen hat, ne? Also man geht halt hier in ein Rennen rein, zwei Bahnen weiter schon Caleb wrestelt, so das ist natürlich klar, dass das halt hart wird und dass man dann einfach auch an den Füßen mal ein bisschen gucken muss. Das finde ich halt einfach super stark, aber man kann auch einfach, was ich auch super spannend finde, auf der anderen Seite, man hat hier, gerade wir sind in so einem sehr buntes Team, also wir haben, glaube ich, 5 Polen, ein paar Russen, Dänen, Amerikaner, relativ wenige sogar für ein amerikanisches Team.
Ja.
Also wir haben sind sehr, sehr breit gefächert und dadurch kann man halt einfach gucken, was machen eigentlich die anderen so ein bisschen, aber auch, also gar nicht mal im Becken, sondern primär außerhalb des Beckens. Wie erwärmen die sich, was machen die so im Alltag so ein bisschen, ne? Worauf legen die ihren Fokus? Wie ernähren die sich? Das ist alles so ein bisschen spannend, einfach das aufzunehmen, das mitzunehmen und sein eigenes Training zu integrieren. Nicht blind, aber eher den Alltag, nicht ins Training.
Ja.
Nicht blind, aber halt schon mal so ein bisschen. Das finde ich auch super spannend. Also das ist so, ne, der Austausch zwischen den Athleten ist halt immer, finde ich immer super spannend.
Ja, definitiv. Finde auch, ist eine der Sachen, die in Deutschland viel zu kurz kommen, dass man über den Tellerrand und sich wirklich offen und ehrlich unterhält. Was machst du? Was tust du? Ist diese Stimmung so ein bisschen vergleichbar mit dem im Olympischen Dorf? Du warst ja 2012 in London und 2016 in Rio mit dabei.
London war ich nicht dabei.
London warst du nicht dabei?
Oh. Ich bin in Rio.
Okay, 2016 in Rio. Ist das vergleichbar mit der Stimmung, die da jetzt auch ist?
Ja, natürlich. Wenn man bei den Spielen ist, dann ist man halt mit seiner Nation halt da. Das ist halt noch ein Ticken anders, aber dieses Gefühl der Gemeinsamkeit, der Stärke ist vielleicht dann aber sogar ein bisschen ausgeprägter. Ne? Also klar, wenn man seine eigene Sprache spricht, dann ist man da ein bisschen, ist man da halt ein bisschen sicherer drin, aber und ein bisschen kommunikativer, wobei das jetzt hier auch schon relativ gut geht. Also klar, bei den, ne, wie wir gesagt, bei den Osteuropäern ist es halt manchmal mit dem Englisch noch ein bisschen schwierig, aber man hat schon auch so ein starkes Wir-Gefühl und wir als Team machen das jetzt und weil es auch einfach ein Teamwettbewerb einfach ist. Also es geht am Ende darum, welches Team einfach am besten ist. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Die Stimmung ist natürlich aber auch nicht ganz so geheizt. Also klar, bei den Olympischen Spielen, dann ist jeder halt auf dem absoluten Höhepunkt. Das ist natürlich jetzt nicht so, ist ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer dadurch, weil es jetzt halt eben nicht um halt eine olympische Medaille geht.
Habt ihr als Team, wie eng seid ihr als Team zusammen? Also ihr habt ja vermutlich die gleichen Essenszeiten, Ist übrigens relativ witzig, außer auf den Insta-Feeds, weil ihr alle an so Einzeltischen sitzt mit 1,50 Meter Abstand nach links und rechts. Das war ein bisschen wie Strafarbeit in der Schule. Also ihr habt vermutlich alle die gleichen Essenszeiten und die gleichen Trainingszeiten. Macht ihr auch außerhalb des Wettkampf und also habt ihr außerhalb noch gemeinsame Gruppenaktivitäten irgendwie?
Nein, also dadurch ist es auch halt ein bisschen eingegrenzt. Wir können halt nicht sagen, lass uns mal gemeinsam in die Stadt gehen. Man geht auch irgendwie jetzt nicht zu 10 spazieren, das passiert auch irgendwie nicht, das ist auch irgendwie nicht so sinnvoll. Mhm. Jeder halt sein eigenes Ding macht, manche machen halt noch was für die Uni, manche machen das, also schon dann noch ein bisschen, viele noch so ein bisschen individuell, die dann halt mal gucken, was mache ich jetzt, also mal sich auch ein bisschen rausnehmen, weil man halt eben schon ziemlich viel Zeit dann auch am Beckenrand, gerade bei Wettkampftagen miteinander verbringt. Dann auch einfach gibt es manchmal noch so, wir haben so einen Teamraum, in diesem Teamraum werden wir halt dann ab und zu spielen wir dann schon Karten abends oder das ist eigentlich so im Grunde das, unterhält man sich einfach so ein bisschen, wenn man einfach abhängen will.
Okay, jetzt hast du es schon angesprochen, dass ja einige, also die Wettkampfhäufigkeit ist ja krasser Unterschied zu dem, was traditionell irgendwie gelehrt wird und was du vermutlich in deiner Karriere erfahren hast, dass du einzelne Höhepunkte hast, wo du dich darauf vorbereitest und dann so kleine Zwischenetappen. Hier geht es ja mehr oder weniger darum, einmal pro Woche an 2 Tagen wirklich das Optimum, das Maximum aus sich selber rauszuholen. Was macht das psychisch? Laugt das sehr aus? Wie passt du das Training daran an? Wie bereitest du, also willst ja vermutlich auch, hast ja am Anfang gesagt, eine Entwicklung haben jetzt über die 4 Matches, weil du ja noch nicht ganz zufrieden bist. Nimm uns mal mit so in den Trainingsalltag und in den Wettkampfalltag, was da die wesentlichen Unterschiede sind.
Das ist natürlich super intensiv und das ist extrem schulend. Also das kann man gar nicht irgendwie überschätzen. Das ist so, weil man halt, man hat jetzt ein Match, zum Beispiel heute zum Beispiel hatten wir jetzt gestern, vorgestern ein Match und ich komme relativ milde davon. Ich habe ja jeweils nur einen Start. Am Tag, der Marco, der hat dann 200 Brust, 100 Brust Skins hat er jetzt auch noch gemacht gehabt, da kam noch in die zweite Runde, Lagenstaffeln, also sind schon sehr, sehr viele Starts, und aber jetzt auch für mich jetzt einfach betrachtet, ich merke halt schon, so ein 100-Kraul-Rennen, das schafft mich jetzt auch noch, klar, und dann muss ich halt gucken, okay, wir haben jetzt in 4 Tagen wieder ein Match, wie man gestaltet man das, und jetzt bin ich gerade so ein bisschen, ich habe jetzt schon relativ viel auch noch trainiert, also relativ hart auch noch trainiert in der Zeit, wo ich hier war, zwischen dem ersten Match und dem zweiten Match und vor dem ersten Match, dass ich jetzt auf jeden Fall 4 Tage komplett ruhig mache. Also nochmal jetzt wirklich mich versuche, komplett zu erholen, damit ich jetzt auch nochmal ein bisschen meine Zeiten vielleicht auch noch ein Stück steigern kann. Und das gibt aber auch nochmal ein ganz krasses Empfinden dafür oder ein Bewusstsein für die Regeneration. Also für was nehme ich an Supplementen ein. Und davon rede ich jetzt nicht von irgendwas Wildem, sondern einfach ganz normale Sachen wie Vitamin D, gerade bei dem Wetter. Ja, ganz normale Darmbakterien, Aminosäuren und so weiter. Dass man halt in dem Bereich einfach nochmal noch ein Ticken fokussierter ist, weil es wirklich auf ein paar Tage ankommt. Und solche Sachen halt, Dehnung, Nachbereitung, das fällt natürlich deutlich, deutlich wichtiger jetzt alles auf, auch zwischen den Tagen. Und das ist so eigentlich der größte Unterschied. Man ist viel, viel fokussierter, man ist immer quasi on point. Wir haben jetzt mehrere Tage, wo ich jetzt, also ich bin schon jetzt 3 Wochen oder sowas, die ich jetzt jeden Tag ins Wasser gehe, also gibt keinen Tag irgendwie frei. Also wenn wir jetzt 4 Tage haben, dann werde ich jetzt auf jeden Fall auch einen Tag auch noch, ja auch heute jetzt auch noch ins Wasser gehen und keinen Tag frei machen. Einfach jetzt noch ein bisschen das von gestern rauszuschütteln. Also das ist halt schon sehr, sehr intensiv. Das ist halt schon sehr, sehr fokussiert. Man muss halt immer gucken, dass man zum nächsten Match wieder 100% bereit ist und fertig ist.
Ja. Lass uns kurz noch über Marco sprechen. Wir haben noch so ungefähr 5 Minuten Zeit. Der am Montag war das über die 200 Brust ja knapp am Weltrekord vorbeigeschwommen ist. Gibt euch das als Team innerhalb des Teams? Ist das großes Gesprächsthema? Also
ja, total. Wir wurden natürlich in der Mannschaftsbesprechung angesprochen. Es wird aber auch nochmal so, halt, wenn wir am Beckenrand sind. So, ich bin immer sehr, sehr viel am Beckenrand. Ich schöpfe da sehr viel Energie raus, gerade wenn das Match anfängt, sagen wir um 3 Uhr gestern oder vorgestern. Dann versuche ich halt wirklich bis 20 Minuten vor meinem Start halt noch am Beckenrand zu stehen, anzufeuern, weil mich das einfach hochhält. Das ist besser, als wenn ich mich in die Box lege. Und dann kriegt man halt alle Rennen mit eigentlich im Grunde. Und das nimmt dann unglaublich viel Energie. Dann sieht man das Rennen von Marco, aber auch zum Beispiel von Felix Auberg, 400 Kraul.
Ja.
Super stark, 3,37, das Ding komplett von vorne rausgeschwommen. Dann gibt es aber auch noch andere, Kascha, über die 100 Kraul, 50 Kraul, die da echt super starke Zeiten raushaut. Also ist alles möglich, immer wenn ein Teamkamerad halt super gut performt und dann halt eben Marco noch kurz am Weltrekord ist und dann noch Punkte abgrast fürs Team, das motiviert natürlich total. Und dann guckt man aufs Scoreboard und dann sieht man, okay, wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung, das müssen wir auf jeden Fall halten. Wir wissen halt eben, dass die Staffeln halt nicht ganz so schnell sind, dass das wirklich auf alles darauf ankommt. Also das ist dann schon, das macht dann schon Spaß, das ist schon definitiv sehr, sehr cool.
Ja, aber schade, dass euch Iron gestern noch überholt hatte auf dem zweiten Platz, weil ja, wäre euch zu gönnen gewesen. Da, aber ihr habt ja noch zwei Matches vor euch. Merkst du eigentlich, also wie ist die Stimmung am Pool zwischen den Teams? Es ist ja so, dass jedes Team dort in seiner Box sitzt, zwei auf jeder Seite. Transportiert ihr da viel Energie rüber? Merkt man das auch, wenn du auf die Startbrücke läufst, dass da richtig Bambule ist? Weil von außen ist ja viel Effekt und Show. Also das ist ja auch im Fernsehen zu sehen. So, der Äußere passt ja hervorragend, nur Zuschauer fehlen, aber die Mannschaften gegenseitig tragen sich und sind hörbar.
Ja, nee, das bringt mir schon sehr viel Energie mit. Also ich versuche mich natürlich auch einzubringen. Gerade eben auch als Staffelschwimmer ist man dann noch eher ein Support-Athlet. Und mit den Leuten, die in der Reserve sitzen, jedes Match ist man dann halt natürlich immer im Austausch und versucht dann mal ein paar Sachen anzustimmen. Und das klappt auch immer sehr gut. Das wird dann auch sehr gut aufgenommen bei uns im Team. Ich glaube, wir haben ein sehr harmonisches Team, weil wir auch eben ein Team haben, was halt nicht mit so Grüppchen zusammenkommt. Also wir haben jetzt keine, wie bei den Kellys, wo die halt quasi die amerikanische Nationalmannschaft haben, die dann schon sehr eingeschworen ist, und jeder von außen kommt, hört man dann so, die haben Schwierigkeiten, da reinzukommen. Ah, okay. Und wir sind halt eben kein Klickenteam, was halt super cool ist, weil du dadurch halt jeden eigentlich immer erreichst und ja, zu jedem irgendwie so einen Zugriff halt hast. Und das macht sie halt schon bemerkbar. Jeder hat dann auch Bock, einfach anzufeuern. Wenn dann der Mann neben dir anfeuert, dann setzt du dich ja wohl kaum hin. Also ne, setzt man sich jetzt irgendwie nicht stillschweigend am Handy und verfolgt das so blind darum. Also das ist schon sehr, sehr cool. Das nimmt man dann einfach auch mit, das geht man dann, zieht sich dann um, und auch wenn das halt ein bisschen anstrengend ist, mal ein bisschen anzufeuern, meine Stimme tut immer noch ein bisschen weh, aber im Endeffekt ist es halt deutlich, finde ich, leistungsfördernder, als sich jetzt auszuruhen und abzuwarten.
Also meine vollkommene Zustimmung. Habt ihr auch, gibt es Rivalitäten unter den Teams? Es ist ganz viel, kommt so ganz viel als Heititai und Händchenhalten rüber, aber so, dass es irgendwo reibt und man jemanden nicht mag?
Nein, also ich glaube, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht ganz so, weil Leute auch viel zwischen den Teams halt noch hin und her gewechselt sind, zwischen der ersten zur zweiten Saison. Das hat doch keiner so festgebunden. Also man guckt halt immer rüber, man will natürlich die Tridents, man will da nicht vorbeikommen, sich nicht da vorbeilassen. Gerade weil man auch jetzt immer geografisch gesehen mit dem aus Washington zu New York auch ein bisschen diese Ostküstengeschichte, könnte man jetzt so ein bisschen meinen. Aber das ist eigentlich noch ist es nicht so vorhanden. Wäre aber auf jeden Fall mal ein bisschen witzig und spannend, wenn man da mal ein bisschen eine friedliche Rivalität reinbringt.
Ja. Mal so ein kleiner Spruch vorm Start hilft ja auch dabei, das etwas anzustacheln und, oder wenn man in der Box nebenan steht, so mal was fallen zu lassen. Wäre ja mal. Könnt ihr euch ja mal was überlegen. Genau, dann ja, würde ich sagen, ist jetzt 5 vor, dann kommst du nicht zu spät zu deinem Meeting. Hat mich sehr gefreut, dass du Zeit hattest. Vielleicht können wir das irgendwann nach den nächsten Matches nochmal wiederholen. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es demnächst die 46 vor dem Komma steht. Gerne auch eine flache. Oder noch drunter.
Ja, gerne.
Vielen Dank für deine Zeit und ihr habt heute den Instagram-Account von Swimsport News, habe ich gesehen, du und Marco.
Genau, heute sind wir dran.
Ja. Heute am Mittwoch.
Ich und Marco.
Dann unterhaltet uns mit ein paar guten Stories und viel Erfolg noch im Wasser.
Wir machen. Dankeschön.
Bis dann. Ciao.